Vorhang auf für Filmografiel, Episode 6. Hollywood ist ein undurchdringbares Netz aus Intrigen, Verrat, Lug und Trug. Aber eine Regel ist selbst in dieser gnadenlosen Industrie unumstößlich. Wer Erfolg hat, hat Macht. Und Spielberg hat durch den Erfolg von Jurassic Park und Schindlers Liste so viel davon, dass er 1994 gemeinsam mit ein paar anderen reichen Menschen das Filmstudio DreamWorks gründet. Ausgestattet mit 1 Milliarde Dollar verspricht es zur Heimat großer Visionen und Filme zu werden. Aber bevor es losgeht mit der neuen Unabhängigkeit, muss Spielberg noch eine letzte Auftragsarbeit für eins der alten, etablierten Studios erfüllen. Was kann da schon schieflaufen? Wir wünschen
Filmografiel. Okay, wir machen es vielleicht nochmal. Etwas eingerostet.
Wir wünschen
Filmografiel Vergnügen. Ja, oh Gott, wir wollen es nochmal machen vielleicht.
Hast du dich selbst?
Ja, nee, ich höre nur dich. Irgendwie ist es so ein bisschen... Okay. Sollen wir nochmal? Okay.
Ja, okay. Wir wünschen Filmografiel Vergnügen. Schon zurecht.
Ja, okay, du machst das schon. Okay, super.
Wir sind wieder da, Till.
Ja, wo waren wir eigentlich?
4 Jahre sind vergangen. Ich habe an diesem verrückten Ride im Freizeitpark, am Filmografie-Ride in den Universal Studios.
Ich hingegen habe mich um meine Familie gekümmert. Ich habe eh das Gefühl, dass wir so eigentlich inzwischen bei Filmografie so ein bisschen in Echtzeit quasi uns angewöhnt haben, die Filmografie von Steven Spielberg nachzuempfinden. Vielleicht schaffen wir es ja dann auch wieder jetzt ein bisschen dichter, die nächsten Termine zu kriegen. Aber tatsächlich habe ich Familie gegründet und mich um die gekümmert. Deswegen, es soll jetzt keine Entschuldigung und Ausrede sein, aber genau.
Ist ja schön, wenn es so einen Preis gäbe in dieser Podcast-Welt für die längsten Pausen oder den langlebigsten Podcast.
Ja, ist ja dann leicht. Du machst einfach so 3 Episoden mit so 10 Jahren Abstand.
Ja, why not? Ja. Genau. Mich haben ja öfter auch Leute gefragt, ob wir aufgehört haben, und ich habe immer gesagt, hey, wir machen Pause.
Ja, eben. If it's good enough for Steven, then it's good enough for us. So, 4 Jährchen Pause und wir starten. Und es ist, als wäre nichts passiert, or is it? Also das ist ja jetzt die Frage, ne? Weil wir haben wieder einen großen Blockbuster, einen Jurassic Park Film, wir haben wieder einen historischen Film. Aber was ist anders? Ist irgendwas anders? Gibt es eine Entwicklung? Darüber wird zu reden sein, denke ich.
Du meinst innerhalb seines Werks oder innerhalb unserer Leben?
Sowohl als auch, wobei ich glaube, innerhalb dieses Podcasts sollten wir uns eher mit seinem Werk beschäftigen.
Auf jeden Fall. Und er lebt noch. Ich hatte ja immer so ein bisschen die Angst, dass Steven Spielberg stirbt und dann mein E-Mail-Postfach explodiert und irgendwelche Anfragen, ob wir weitermachen, aber er lebt noch. Ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes Zeichen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich muss auch sagen, eine ganz tolle Sache, die natürlich zwischendurch passiert ist, im Filmografie-Kosmos, im erweiterten Filmografie-Kosmos, ist, dass auf der letzten Berlinale, also 2023, ja der große Ehrenbär an Steven Spielberg verliehen wurde und ich tatsächlich zur Gala-Premiere von den Fablemans im Berlinale-Palast anwesend war, in der Gegenwart des Meisters höchst selbst. Das war wirklich sehr, sehr rührend, der auf der Bühne auch ein paar wirklich tolle Worte verloren hat. Und also es war für mich so ein ganz großes Geschenk, als diesen Filmografie-Menschen ihn da so höchst selbst zu erleben und natürlich auch den Film zu sehen. Weil ich finde, The Fablemans, ich will nicht unken, er arbeitet ja auch schon wieder an einem neuen Film, aber wir werden ja irgendwann auch zu The Fablemans kommen. Aber es ist natürlich auch nochmal ein ganz toller Schlüsselfilm zu seiner gesamten Karriere und
eine Frage bei dieser Veranstaltung. Gab es da so einen Moment, wo während ihm eine Frage gestellt wurde auf der Bühne, er sich so im Publikum umgeschaut hat und ihr dann zugezwinkert hat mit so einem milden Lächeln, so, I know, weißt du, er weiß Bescheid, wer ich hier den Podcast mache.
Habe ich jetzt nicht mitbekommen, tatsächlich. Natürlich war ich, als ich hinging, mit so Traumvorstellungen, wie wäre das, wenn man ihm sagen würde, hey, wir haben diesen Podcast, Steven. Nein, natürlich ist es, ihm wurden auch keine Fragen gestellt auf der Bühne. Es war ja sozusagen eine große Ehrenveranstaltung. Das ist nicht so ein dahergelaufener Filmschulabsolvent, ne, dem du dann jetzt so, ja, jetzt öffnen wir mal ins Publikum, falls irgendwer Fragen hat, und so Crickets. Nein, natürlich war das alles. Bono von U2 war da und hat eine große große euphorische Rede auf ihn gehalten und dann hat Spielberg selbst gesprochen. Also es war eine sehr ehrenvolle, geschmackvolle Veranstaltung, bei der für solche kleinen Figuren wie mich kein Platz war. Außer im Publikum. Und da habe ich mich aber auch am wohlsten gefühlt.
Fangen wir an, Till. Ich finde, wenn ich mir so die ganze Filmografie ansehe von Steven Spielberg, dass das Jahr 1997 eins ist, oder gerade auch diese beiden Filme, die man nicht in allzu guter Erinnerung hat, falls man sie überhaupt in Erinnerung hat. Wenn man, sage ich mal, als jetzt jemand, der sich jetzt nicht super gut auskennt mit dieser Filmografie, gerade mit den Historienfilmen beschäftigt, hat man natürlich schon das Liste im Sinn. Saving Private Ryan natürlich auch, manchmal vielleicht noch Munich oder sowas, aber Amistad fällt so wirklich so ein bisschen unter den Tisch oder unter den Teppich. Ich komme ja nicht aus Deutschland, ich weiß nicht genau, wie man sagt. Und auch Jurassic Park Teil 2 ist auch so ein bisschen vergessen worden. Ob das berechtigt ist, darüber werden wir sicherlich noch sprechen, aber zuerst kommen jetzt erstmal wieder die Dinos über die Leinwand gerannt. Wir haben gestern kurz drüber gesprochen, beziehungsweise ich hatte dir eine Voice-Message geschickt mit dem Theme aus dem ersten Teil und du hast mir geantwortet, hey Moment, das Theme kommt ja gar nicht mehr in der Form so richtig vor im zweiten Teil. Findest du, dass das programmatisch ist für den Film oder findest du im Gegenteil, dass der Film eher eine Reprise ist des ersten Teils?
Es ist so ein bisschen beides, also weil der Film schon sehr eindeutig versucht, an bestimmte sozusagen geliebte Momente oder Sequenzen des Vorgängers anzuschließen. Er wirkt auch strukturell im Aufbau sehr ähnlich. Du hast wieder so um den Mittelpunkt rum so eine große T-Rex-Sequenz mit T-Rexen und Vehikeln. In diesem Fall ist es halt sozusagen sind es zwei T-Rexe und es ist nächtlich und es regnet. Du hast eine Raptor-Sequenz, eine relativ sozusagen ausgedehnte Richtung, sagen wir mal Ende zweiter Akt. Man merkt dem Film schon an, dass er bestimmte Momente richtiggehend so nachbaut nochmal. Und doch ist alles anders. Und irgendwie fehlt der Zauber und die Unschuld, wenn ich es jetzt mal so, also warum das so ist, darüber wird zu reden sein, die, sagen wir mal, vielleicht beim ersten Mal diesen erhabenen Moment produziert haben. Und natürlich hatte das Thema, spielte dabei eine Rolle, also dieses euphorische da, 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 da. Und das taucht tatsächlich nur irgendwie, glaube ich, zweimal oder so im Film als kleine, ja, also es wird nicht mal komplett ausgespielt oder es wird so angespielt. Man bekommt so ein bisschen so ein Gefühl dafür, ah, genau, das war's ja. Das ist ja, wonach wir eigentlich suchen. Aber Spielberg und John Williams selbst verwehren uns eigentlich diesen Moment. Und deswegen, mir ist nicht ganz klar, wie bewusst das passiert. Also ob man eigentlich versucht hat, mehr oder weniger das Gleiche nochmal zu erzählen und dann hat es irgendwie nicht geklappt. Aber warum würde man dann nicht zum Beispiel volle Kanne wenigstens im Score auf den Wiedererkennungswert gehen? Oder ging es um irgendwas anderes? Aber da würde ich dich gerne mal hören zu.
Ich hab mir eine Notiz gemacht am Ende des Films. Und zwar habe ich mir notiert, als die grundlegende Frage, die ich mir stelle, ist, kann man ein Wunder wiederholen? Die Antwort kann ich geben, nein, aber man kann es größer machen. Und der Film fängt tatsächlich recht promising an. Also ich finde diese erste Szene, wo der Abspann sehr, sehr elegant übergeht, quasi eine Öffnungssequenz des Films an diesem Strand, ein langer Tracking-Shot, wie wir ihn schon öfter bei Spielberg gesehen haben, wo viel mit Vordergrund, Hintergrund gespielt wird. Die Statisten sind perfekt timed. Die Szene zeigt eine sehr reiche Familie an einem Strand. Die kleine Tochter entfernt sich von ihren Eltern, um so ein bisschen den Dschungel auf dieser Insel zu erkunden, oder sag ich mal so das Strandgebiet, und trifft dort auf einen kleinen, süßen, CGI-animierten Dino. Ja, wir sind hier, glaube ich, in der, ich habe mir notiert, Minute 3, wenn wir es vergleichen mit dem ersten Teil, wie lange es dauert, bis wir dort den ersten CGI-animierten Dino sehen. Und das ist ja diese sehr, sehr berühmte Sequenz, die auch oft parodiert wurde, von dem Jeep, der den Hügel hochfährt. Sam Neill und Laura Dern springen aus ihrem Auto hoch, Augen weit aufgerissen. Dann kommt dieser majestätische Shot auf die Dinos. Dieses Wunder lässt sich eben nicht wiederholen. Diese Konfrontation des Publikums mit einem, ja, literally CGI-Wunder, ja, kannst du nur einmal erzählen. Dementsprechend dessen ist er sich bewusst. Er weiß, okay, jeder, der jetzt in diesen zweiten Teil geht, ist ist informiert, hat die Dinos wahrscheinlich schon mal gesehen in irgendeiner Form. Deswegen muss ich hier mich nicht zurückhalten. Minute 3, erster kleiner Dino. Und die Szene endet damit, dass der kleine Dino nicht alleine kommt, sondern es sind gefühlt Hunderte, die plötzlich dieses Mädchen umkreisen. Die Eltern kommen angerannt, die Mutter schreit und es gibt einen sehr, sehr eleganten Matchcut zu ausgerechnet Jeff Goldblum, den wir überhaupt nicht erwartet haben, der in der U-Bahn gähnt und dieser Schrei der Mutter geht quasi über in das Screechen dieser New Yorker U-Bahn.
Ja, aber er geht eben auch über in das Gähnen von Jeff Goldblum, wo wir vielleicht zu einem recht interessanten Punkt kommen, auch, weil ich habe sozusagen, du hast recht, der Film ist irgendwie bigger in vieler Hinsicht, darüber sprechen wir sicher auch noch. Aber es gibt einen ganz entscheidenden Wechsel der Perspektive, nämlich zu Jeff Goldblums Charakter. Während ja Grant, also Sam Neill, mehr oder weniger der Protagonist des ersten Teils ist, Jeff Goldblums Charakter, dessen Namen ich jetzt sogar vergessen habe.
Jeff, nennen wir ihn Jeff.
Genau, dass ja sozusagen eher so ein bisschen so das Comic Relief war, der Typ, der so irgendwie dann so chaostheoretische Doom and Gloom Sprüche vom Rand gebracht hat, der eher beobachtet hat, das ganze Geschehen, und der ist jetzt der Protagonist. Das Problem ist, dass er diese Beobachterposition und diese leicht skeptische Position ja nie aufgegeben hat, ja. Und irgendwie füllt er den ganzen Film mit dieser Position, also eine Skepsis nicht nur gegenüber dem, was sozusagen John Hammond hier versucht oder versucht hat und dem, was sein Neffe jetzt versucht, wiederum daraus zu machen, sondern auch so eine ein grundlegendes neben dem Film stehen ein bisschen, das ich die ganze Zeit habe. Also das ganze Setup mit ihm fühlt sich für mich so auf so eine seltsame Weise low energy an. Also die ganz viel mit seinem Spiel und der Art, wie Jeff Goldblum nur ist, die ja auch ganz toll und idiosynkratisch ist, zu tun hat, die aber irgendwie nicht recht passen will zu diesem Spiel von so High Stakes, Dinosaurier.
Ja, also das ist ganz seltsam. Er spielt ja auch mit so einer flirty Nonchalance. Mhm. Ja, also ich glaube schon einer der durchaus auch irgendwie so einen guten Draht zu einer gewissen Art von Lady finden kann. Das wird ja auch so ein bisschen so auch durch seinen Style erzählt. Und auch, er hat ja, glaube ich, im ersten Teil auch manchmal so ein bisschen so ein leichtes Flirty-Verhältnis mit Laura Dern, ja. Aber ja, so ein Player eben auch, der das Ganze aber halt gut zu überspielen weiß, durch so einen gewissen Phlegmatismus, weißt du, dieses gelangweilte, abgebrühte. Mhm. In Abenteuerfilmen wäre das so ein bisschen der Dieb gewesen, glaube ich. Oder?
Ja, genau, so der Huckster, so der Trickster.
Irgendwie zweifelhafte so, genau. Figur, die aber das Herz am rechten Platz hat, wenn es dann wirklich gefragt ist, ja. Mhm. Und das rächt sich hier noch umso mehr, nicht nur, weil er Leading Man ist, sondern weil er auch ein Dad spielt. Mhm. Was an ihm überhaupt nicht abkauft, finde ich.
Nee, es wird auch so ein bisschen, also ich habe schon das Gefühl, schon im ersten Teil ging es ja um Parenting. Das war ja so ein großes Thema.
Wiederholt also, wenn man sich sagt,
gleich hier neben den Dinos war sozusagen das menschliche Thema Parenting. Ne? Sam Neill, das Charakter Dr. Grant, der nie Kinder haben möchte, der Kinder hasst und der lernt dadurch, dass er Acht geben muss auf Lexi und Tim, dass er eben doch das kann. Ne? Und am Ende gibt es dann verliebte Blicke mit zwischen ihm und Laura Dern und haha, vielleicht knickknack. Und genau, und jetzt hat man eben auch Jeff Goldblum, eine solche Geschichte, die sozusagen natürlich, was ich ganz gut finde, sehr viel patchworkiger und komplizierter, zumindest erstmal auf dem Papier ist. Also es gibt eine Tochter, die Tochter ist schwarz, also dunkelhäutig, kommt von einer Mutter, die offensichtlich nicht mehr in the game ist, weil es gibt eine Freundin von ihm wiederum, die dann auch eine Rolle spielt, die von seiner Tochter auch als so eine Art Ersatzmutter oder Stiefmutter akzeptiert ist, die aber von Julianne Moore wiederum gespielt wird. Und es gab zwischendurch offensichtlich noch einige andere Ex-Freundinnen, die irgendwie im Raum stehen. Das finde ich ja erstmal interessant, dass sozusagen hier eine Art von Acknowledgement, Anerkennung von, sagen wir mal, komplexeren Familiengebilden auf, wie gesagt, an der Oberfläche stattfindet. Was dann damit passiert, ist halt einfach dann auch nicht viel. Mhm. Und da muss man sich eben fragen, woran liegt's? Liegt es daran, dass es eine Fehlbesetzung gibt, dass insgesamt das Drehbuch sich zu wenig committet? Für mein Gefühl. Also
lass uns mal kurz bei dem Buch bleiben, dass wir da die Spur nicht verlieren. Mhm. Weil ich finde, dieses Gähnen in der U-Bahn, das ist ja das erste Mal, dass wir ihn sehen in diesem zweiten Teil, ist sehr programmatisch für die nächsten 20 Minuten des Films, wo ich eine für Steven Spielberg, der eben seine bisherige Filmografie ein wahnsinnig gutes Händchen dafür bewiesen hat, wie man interessante Exposition für die Geschichte eines Films mit der Exposition der Charaktere, die in ihr drinstecken, verbinden kann in möglichst kinetischen oder zumindest interessanten Szenen. Und dieser Film oder auf dieses Gehen folgt eine, ich hab nicht genau geschaut, aber ich glaube, es sind so um die etwa 15, 16 Minuten, eine gewaltige Exposition in Dialogform, die nicht nur erklärt, wo wir in der Geschichte sind und was die, sag ich mal, das Ziel dieser ganzen Handlung sein wird, sondern mehr oder weniger auch rechtfertigt, warum es überhaupt einen zweiten Teil gibt. Mhm. Ich weiß nicht mal, ob es Sinn macht, das nachzuerzählen. Ich versuche so ein bisschen mal grob zu skizzieren, ohne zu sehr ins Detail zu gehen. Die Insel aus dem ersten Teil wurde dicht gemacht. Drei Menschen sind dort gestorben. Die Firma, die damals dieses ganze Unternehmen, diese Unternehmung finanziert hat, hat versucht, das Ding zu vertuschen. Alle Beteiligten mussten ein NDA unterschreiben, ja, also ein Non-Disclosure Agreement. Sie dürfen in der Öffentlichkeit nicht darüber sprechen. Das ist quasi die Rechtfertigung, warum, glaube ich, auch Sam Neill und Laura Dern nicht mehr auftauchen. Mhm. Unser edler Dieb, der Trickster, hat sich natürlich nicht an solche Regeln gehalten, Jeff, und wurde deswegen von der Öffentlichkeit mehr oder weniger als Scharlatan oder Crazy Guy in der U-Bahn abgetan, ja, mhm. Weil es gibt keine Beweise, dass dort irgendwie Dinos existiert haben. Die Firma sagt, nee, wir haben uns daran nicht beteiligt. Und Sir Richard Attenborough, ja, derweil, wenn ich mich richtig erinnere, ist er pleite, muss er Konkurs anmelden?
Er ist auf jeden Fall, sagen wir mal, er ist jetzt nicht mehr CEO.
CEO, und sein Neffe, der quasi CEO dieser Firma ist, hat jetzt das Steuer übernommen.
Genau.
Richtig? Aber es gibt noch eine zweite Insel, nämlich die Brutstätte der Dinos. Im ersten Teil war es nämlich so, die wurden auf einer anderen Insel gebrütet, ja, und dann in den Park gebracht. Mhm. Und auf dieser Insel findet das Leben
seinen Weg. Genau, auch das wird sehr nonchalant dann wiederum etwas später, wenn sie dann auf der Insel ankommen, tatsächlich weggewischt von Julianne Moore, weil offensichtlich die Fleischfresser konnten nicht überleben, weil ihnen ein bestimmtes Enzym fehlte, das sie sozusagen nicht mit ihrer Nahrung aufgenommen haben. Aber die Pflanzenfresser auf der Insel haben dieses Enzym über eine bestimmte Pflanze, die sie sozusagen fressen, oder bestimmte Nahrung in sich aufgenommen. Die Fleischfresser wiederum haben dann die Pflanzenfresser gefressen und voilà, plötzlich konnten sie sich doch fortpflanzen. Das ist dann so ein bisschen, ja, eben sehr nonchalant, weil man so ein bisschen natürlich auch weiß, ist doch scheißegal, wir wollen einfach, dass es noch mehr Teile gibt.
Genau. Und Richard Attenborough erklärt dann Jeff Goldblum geht dann Richard Attenborough in der Villa besuchen, wo auch die beiden Kids aus dem ersten Teil ganz kurz mal auftauchen, ja, wie so ein fast schon Cameo-Auftritt. Attenborough ist auch ein bisschen älter geworden, liegt in seinem prunkvollen Bett, ja, umgeben von Computern, die so Diagramme dieser Insel zeigen. Und da versucht Jeff Goldblum zu überreden, nochmal eine Art Mission zu machen. Ich weiß gar nicht, warum genau.
Vielleicht, ja, genau. Und das ist nämlich das ist das Verrückte. Es gibt so sehr viele unterschiedliche Motivationen. Die Motivation ist zu dokumentieren das Leben auf dieser Insel.
Genau.
Um dann dafür zu sorgen, dass es geschützt wird durch, weiß nicht, irgendwelche Authorities wahrscheinlich. Vor allem aber gegen die Versuche des Neffen, wiederum Kapital zu schlagen aus diesen Dinosauriern, die da noch existieren.
Genau, weil die wollen die Dinos in den Zoo bringen, glaube ich, genau. In der Stadt. Aber genau. Wo spielt das? Ist das L.A.?
San Diego,
genau. Soll ein Zoo eröffnet werden und Sir Richard Attenborough hat seinen eigenen Plan. Und Jeff Goldblum ist natürlich no way, nicht, also fast schon so PTSD-mäßig, so auf keinen Fall gehe ich in den Schützengraben zurück, da sind drei Menschen gestorben, das war mega unverantwortlich. Und dann zückt Richard Attenborough seine Trumpfkarte, nämlich in Form einer Fotografin, die schon zugesagt hat, gespielt von Julianne Moore, eine junge Julianne Moore, die ich immer sehr, sehr gerne sehe in Filmen. Und das stimmt dann eben auch Jeff Goldblum um, glaube ich,
teilzunehmen. Weil es sich dabei um um seine Freundin handelt.
Genau, das ist seine jetzige Freundin.
Genau,
keine aus der Familie, genau. Und er wusste aber nichts davon.
Nö. Und sie ist auch schon aufgebrochen. Das ist das Verrückte. Also nicht nur wird ihm sozusagen gesagt, dieses Team von vier Leuten wird zusammengestellt, ihr sollt dahin. Nö, sie ist auch schon mal vorgefahren.
Also der Film. Weil er dachte, sie wäre im Yoga-Studio eine Woche lang. Wo ist sie?
Also der Film operiert, finde ich, recht oft mit so Unwahrscheinlichkeiten wie dieser. Also zum Beispiel, dass einerseits sozusagen allen diese Gefahrenlage klar ist, man deswegen auch so ein super Special Ops Team zusammenstellt, es aber irgendwie dann total unproblematisch ist, so eine Fotografin schon mal vorzuschicken allein auf diese Insel, dass er wiederum als ihr Boyfriend davon überhaupt nichts mitbekommen hat. Man geht da sehr gern drüber weg, weil hey, scheißegal, wir wollen einfach schnell auf die Insel. Aber das setzt sich fort.
Ja, aber das Mindeste, ich meine, es ist so eine untypische Situation oder Szene für Spielberg, weil, ich meine, du siehst, wie viele Informationen da drin stecken. Wir reden von einer Dialogszene, die kein Ende nimmt. Sie ist einfach unfassbar lang. Und ich verstehe nicht, warum man, das Naheliegendste wäre gewesen, so eine typische Man-on-a-Mission-Sequenz zu haben, wo alle da sind. Weißt du? Mhm. Jeff Goldblum kommt rein und sieht seine Freundin da stehen. Und Vince Vaughn ist ja auch noch dabei. Mhm. Also dieses, hier ist mein Team, das assembled wurde. Und daraus hätte man eine interessante Dynamik vielleicht irgendwie machen können, ja, wo dann Jeff Goldblum sagt, nein, geh nicht auf diese Insel, bist du verrückt? Mhm. Ja, ich habe dort den schlimmsten Horror meines Lebens erlebt. Aber dieser Dynamik entwehrt er sich oder verwehrt sich, weil es ist einfach nur so eine ganz schlecht geschriebene typische Dialogexposition, die man tunlichst vermeiden sollte, außer es ist unausweichlich.
Ich habe das Gefühl, dass man wahrscheinlich so auf Drehbuchebene, ich schreibe ja auch selber Bücher, und dass möglicherweise irgendjemand dachte, es sei eine tolle Idee, zum Beispiel diese Erstbegegnung zwischen ihm und Julianne Moore weiter nach hinten zu verlegen, weil es gibt ja dann so eine Art Dringlichkeit, oh Gott, ist sie vielleicht schon von Dinos gefressen worden, wenn sie da auf der, also es wird so eine Art von künstlicher Spannung erzeugt mit dieser Ankunft auf der Insel, sozusagen in Minute 20 etwa, dass man sie ja jetzt unbedingt sofort ganz schnell finden muss, und dann ist sie auch schon dabei, irgendwelche Stegosaurier-Stampeden da zu fotografieren. Also ja, man kann so schön in Medias Res reingehen, ja, dadurch. Vielleicht, ja, hat man gedacht, dass das einem hilft, wiederum dann abzukürzen den Weg zu den Dinos selber. Mhm.
Kennst du das in so älteren Filmen, und das haben manchmal so Agentenfilme haben das zum Beispiel oft so aus den 30ern und 40ern, wo der Call to Adventure in Form von einem Telegramm etabliert wird, und dann hast du ein Telegramm, ja, so eine recht statische Einstellung, wie es in der Hand gehalten wird, und der Text ist viel zu lang, weil er von so einer amtlichen Stimme vorgelesen wird, und so ein bisschen wirkt es, weil der Film, der hat dann schon, also auch diese King Kong Adventure Vibes, die sind da schon sehr, sehr präsent, eben auch, weil es so eine wilde Insel ist, ohne technisches Gerät. Es ist so eine Expedition ins Ungewisse. Klar, wir wissen, dort sind Dinos, aber wir wissen nicht, was sie erwartet. Und du hast dieses typische Abenteuerelement von den unterschiedlichen Interessengruppen, die eben in dieser unbekannten Welt aufeinanderstoßen, erst Feinde sind, aber notgedrungen dann zusammenarbeiten müssen, weil das ist ja, was folgt. Und das ist dann so ein bisschen auch die Dynamik des Films, weil wir haben dann eben die Vorbereitung. Es gibt einen neuen Truck, der ausgestattet ist mit allem möglichen Schnickschnack. Wir haben diese quasi Reunion mit seiner Patchwork-Tochter, der Schwarzen, wo wir auch merken, auch dieses Verhältnis ist jetzt nicht unbedingt das herzlichste oder keines, das mit sich selbst im Reinen ist. Und dann kommt das natürlich zu dieser Standardszene mit der Überfahrt. Also es gibt in solchen Filmen ja immer die Überfahrt zu der Insel, wo eben jemand, der aus der Gegend kommt, ja, gewisse Informationen hat, die unsere Helden nicht haben. Und das ist eben, wie hier unter den Locals diese Insel genannt wird. Es ist nämlich die, ich hab's
vorhin, die Fünf Tode, oder?
Ja, die Insel der Fünf Tode. La Cinque Muertes.
Ja, genau.
Dann ist dann so die Blicke, oh, okay. Was uns dort erwartet, erwarten uns dort fünf T-Rex, was wird das?
Das und das finde ich auch super cool. Also diese Standards funktionieren auch, und dann aber etwas auch wieder programmatisch für den Film, dann gibt's einen Schnitt. Und sie sind mit ihrem gesamten Equipment, das riesig groß ist, einfach auf der Insel. Also eben hat der Typ gesagt, weiter fahre ich euch nicht als bis hier, sozusagen. So jetzt. Und dann sind sie einfach, also ich denke mir, dass es sozusagen große, auch sozusagen so organisatorische Schwierigkeiten mit sich bringt. Allein dieses Equipment, ist das ein Amphibienfahrzeug oder wie sind die jetzt von diesem Boot, wo der Captain gerade gesagt hat, weiter fahre ich euch nicht, auf diese Insel gekommen einfach so. Da könnte man doch wirklich wie in Sorcerer William Friedkin große Szenen draus machen, wie man es überhaupt schafft, gegen diese Wildnis irgendwie mit diesem ganzen Equipment anzukommen, dahin zu kommen. Aber das wird so ganz nonchalant von dem Film immer so übergangen, weil man, glaube ich, das gehört, oh, damit wollen wir uns jetzt echt nicht beschäftigen. Was es wirklich bedeutet, in so eine Wildnis vorzudringen mit so einem Team, mit so einer Technik, das interessiert doch hier keine Sau. Also ist man dann plötzlich einfach auf der Insel und es hat alles unproblematisch geklappt. Und das sorgt für mich auch ein bisschen dafür oder entwertet für mich mit leider dann eben alles, was dann mir so an tatsächlichen Gefahrensituationen erzählt wird, weil ich das Gefühl habe, es wird eben sehr ausgewählt, immer in dem Moment, wo es das Drehbuch gerade braucht, wird etwas zu einem Hindernis, was vorher ganz offensichtlich irgendwie einfach so mit einem Schnitt weggewischt werden kann. Und dass diese, sagen wir mal, Inkonsistenz der Gefahrenlage, das ist irgendwie was ich in dem Film über lange Strecken sehr störend finde und was mich dann irgendwie davon abhält, auch irgendwie in die Spannung einzusteigen von dem Film.
Tischchen, ganz kurz, ich muss kurz hier rangehen. Mhm. Mama, ich bin in der Radioaufnahme.
Okay, wo ist Louis?
Der ist in seinem Zimmer und spielt Gitarre.
Ist
ja, ich bin zu Hause, ja.
Okay,
ja, macht er sowieso, Mama. Ich bin in der Radioaufnahme. Ja, tschüss.
Das lässt aber drin, oder?
Vielleicht. Also, ist ja immer, weil ich lasse das drin, weil, warte, lass mich kurz in meinen Notes schauen, Till, weil, ich kann dir sagen, warum ich das drin lasse. Ja. Weil derjenige gewinnt, der die beste Geschichte erzählt.
Mm-hmm.
Ja, er hält einen dadurch auf so eine merkwürdige Distanz und hat noch mehr von diesem Joyride-Aspekt, der schon den, oder Thrillride-Aspekt, der den, ja, also wenn man in der, oder andersrum, erinnert dadurch viel mehr an eine Achterbahn oder eher so ein Thrillride, wo du natürlich diese punktuellen Momente der Spannung hast, aber keine Geschichte, die es irgendwie zusammenhält. Ja?
Ja.
Also wenn ich in einem Freizeitpark in so einen Ride gehe, ich erinnere mich an die Thrills, aber die Momente dazwischen sind mir eigentlich herzlich egal, weil da wird halt auch nichts vermittelt. Das sind dann oft dann so technisches Gerät, an dem man vorbeifährt oder einfach nur ein neutraler schwarzer Gang, bevor sich dann der Blick ins nächste Setpiece öffnet.
Aber die Lösung dafür, die man hier gefunden hat, ist offensichtlich, dass man diese Momente fast komplett einfach rausgenommen hat, ab dem Moment, wo sie auf der Insel sind. Was zu einem total disconnecteden Gefühl führt, wie du gerade beschrieben hast. Ja.
Nein, es gibt sie schon. Also er versucht das ja vor allem eben durch dieses übergeordnete Theme von Verantwortung und Familie wieder zu erzeugen. Aber die verpuffen so sehr, es wirkt alles so konstruiert. Es entsteht, und da haben wir wieder das Problem des Leading Man, zwischen auch Jeff Goldblum und Julianne Moore entwickelt sich nie irgendwie eine Chemistry, die man abkauft, also die man auch glaubt. Man glaubt auch Jeff Goldblum nicht wirklich, dass er sich um irgendeinen dieser Menschen sorgt, also seine Figur nicht.
Ja, ich meine, es gibt dann diesen Moment, wo tatsächlich Vince Vaughns Charakter und Julianne Moores Charakter zum Beispiel irgendwie die Dinos freilassen bei den Großwildjägern und dann auch dieses verwundete T-Rex-Baby irgendwie behandeln. Da ist theoretisch fast mehr Ansatz für Chemie irgendwie zu finden als in Jeff Goldblums skeptischer, ach, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, Haltung. Da immer. Ja. Ach so, genau, die Großwildjäger, weil dann tauchen auch plötzlich natürlich, nachdem dieses Dokumentarteam angekommen ist, ein paar schöne Fotos von so Stegosauriern machen konnte.
Genau, ist friedlich hier, die Pflanzenpresse.
Auch hier wieder, einerseits wird uns Julianne Moores Charakter verkauft als die genau weiß, man muss gegen den Wind irgendwie so sein, damit sie einen nicht riechen und überhaupt, ne? Und andererseits aber, sobald sie so ein Stegosaurier-Baby irgendwo liegen sieht, einfach hin muss und es anfassen muss. Selbst wenn dann natürlich die ganze Herde kommt.
Ja, weil die Mutter, jede Frau ist ja auch Mutter, das ist ja in den Genen drin. Das wird ja dadurch auch so ein bisschen erzählt, weißt du, dieses, hey, klar, die Wissenschaftlerin in mir hält jetzt mal die Klappe, hier kommt die Mom, hier, ich folge meiner Natur. Nature find its way. Life find its way. Oder aber es erzählt, ich finde, das erzählt sich in solchen Momenten durchaus so ein bisschen.
Ich weiß nicht, ob es sich wirklich erzählt. Ich glaube, ja, es soll erzählt werden. Das begreife ich schon. Es kreiert halt sozusagen so, es gibt ja oft, also ich finde es auch, ich bin der Letzte, der sich über Plotlöcher oder über Logikfehler in Filmen aufregt. Das ist, finde ich, oft ein total, aber ein Film, der ja die ganze Zeit versucht, sowas wie eine Handlungslogik aufzubauen. Wir sind ja hier nicht in einem Film, der versucht, so eine Traumlogik zu folgen oder sowas. Ja. Finde ich es dann halt schon ganz schön, wenn Figuren sich dann so extra dumm benehmen, einfach nur um einen Punkt zu machen über ihre Mutterinstinkte oder sowas, dann finde ich es auch einfach ein bisschen faul sozusagen geschrieben oder gearbeitet.
Egal. Es gibt in diesem Acting oder generell in dem Ensemble für mich einen Lichtblick tatsächlich, den ich wahnsinnig gerne zuschaue in diesem Film, und das ist Pete Postlewaite.
Mhm.
Du bist nicht so überzeugt, aber ich finde, er spielt eine Figur, der ich dieses Ahab, der weiße Wahlmäßige, der verrückte, von der Jagd besessene Captain, ich kaufe es ihm ab. Ich mag diese Intro-Sequenz wahnsinnig gern von ihm, weil wir lernen dann diese Großfeldjäger, die eben beauftragt wurden von dem Finanzier dieser ganzen Unternehmung, vor allem Dino-Babys, glaube ich, von der Insel zu klauen, um sie dann in San Diego in den Zoo zu bringen. Und wir lernen ihn inmitten von einer Großwildjagd kennen. Zig Jeeps, die über eine, wie nennt man das, über eine, durch eine Landschaft rasen, ja, durch die Steppe oder was auch immer es ist. Eben zig dieser Großwildjäger versuchen, die Dinos einzufangen. Und wir lernen ihn eben inmitten von dieser Action kennen, wo er dem Neffen von Richard Attenborough, der auch da ist, natürlich, um Hand anzulegen und diese Operation zu steuern, ja, erklärt, dass er auf seine Gage verzichtet, dass alles, was er will, ist eben einen T-Rex zu erlegen. Und ja.
Und am Ende, ohne so viel vorwegzunehmen, am Ende seines Arcs, seines behaupteten Arcs, wird diese Figur dann sich zurückziehen und sagen, ohne einen T-Rex getötet zu haben, glaube ich, oder hat er dann einen T-Rex getötet?
Nee, hat er nicht. Nee.
Genau. Er hat zu viel Tod auf dieser Insel gesehen. Es
für
reicht.
Ihn. Selbst für ihn. Ein Mann, der, und wir sehen ihm an. Er ist ja so, er hat ja eine Physis, dass wir sehen, okay, dieser Mensch hat sehr viele Leben genommen in der Tierwelt.
Das ist für mich, das bleibt für mich halt leider die reinste Behauptung.
Ja, weil er hat das Wunder, er hat das Wunder gesehen. Er hat das erlebt, was wir mit dem ersten Teil erlebt haben. Die, oh, weißt du, AWE. Und das hat ihn zu einem besseren Menschen gemacht.
Hier gibt's zwei Punkte, die ich ansetzen möchte. Das erste ist genau diese Großwildjagd-Sequenz, die du beschrieben hast, diese Safari-Sequenz, bei der irgendwie so auch teilweise Leute, die aussehen, als ob sie gerade das Kapitol stürmen am 6. Januar, irgendwie so einfach so juhu, so Redneck-mäßig durchrasen und die Dinos laufen völlig verschreckt rum, wissen nicht, wie ihnen geschieht, werden irgendwie so quasi so weggefetzt irgendwie da im Lauf. Und das ist auch sozusagen natürlich, das beschreibt auch einen Unterschied. Also wenn du es vergleichst mit dieser ehrfürchtigen Annäherung, die der erste Teil sozusagen gegenüber diesen Dinosauriern hatte. Und jetzt hast du die erste große Dino-Sequenz, Dinos in Action, Menschen interagieren mit Dinos und es ist einfach nur sozusagen, wir können jetzt alles mit denen machen. Wir fahren hier rein mit unserer Technik und wir fangen die mit Netzen und auch technisch ist plötzlich ganz was anderes möglich in Sachen Interaktion zwischen menschlichen Schauspielern und diesen CGI-Dinosauriern. Also auch technisch ist ein wahnsinniger Sprung nach vorne. Ja,
vor allem ist es eine Handkamerasequenz. Also genau. Ich glaube, dass zu dem Zeitpunkt überzeugende CGI mit Handkamera zu verbinden, muss, glaube ich, war schon eine Pionierarbeit. Also zu dem Zeitpunkt gab es das noch nicht so oft.
Und ich finde halt interessant, wie sozusagen die erweiterten technischen Möglichkeiten hier auch zu einer anderen Herangehensweise, was so die Haltung des Filmemachers angeht, führen. Oder man weiß nicht, was führt zu was. Will Steven Spielberg sozusagen die Dinos entzaubern und hat deswegen sozusagen daran gearbeitet, dass die Technik das möglich macht? Oder ist die Technik einfach so weit gekommen, dass sozusagen allein die Möglichkeiten, die wir jetzt haben, diese Begegnung ein bisschen entzaubern müssen? Mhm. Also es ist ganz interessant. Es macht einerseits ein inhaltliches Statement, aber ich weiß nicht, ob das inhaltliche Statement komplett gewollt ist oder ob es einfach damit zu tun hat, dass es jetzt eben einfach alles geht.
Ich fand interessant, wie kalt einen diese Szene lässt. Mhm. Also man, das Herz blutet einem jetzt nicht besonders für die Dinos, die erlegt werden.
Nö.
Vielleicht ist es auch zu früh, weil das soll ja eine andere Szene übernehmen. Also die Empathie für Dinos, ja, die ja beim Zuschauer zwangsläufig in so einer Geschichte erzählt werden muss, kommt vor allem durch den Diebstahl oder das in Käfige legen der ganzen Dino-Babys zustande. Ich glaube, das ist dann so, wo der Film dann einen Gang hochschaltet in der Hoffnung, dass wir ganz klar erkennen, okay, es sind nicht die T-Rex, die die Bösen sind im ersten Teil, sondern es ist die Bestie Mensch.
Funktioniert für mich halt auch nur so bedingt, also auch an dieser Sequenz, warum lässt uns das so kalt? Naja, wir betrachten halt auch lauter Großwildjäger, von denen uns keiner, wir lernen die in dieser Szene überhaupt erst kennen. Also es ist gleichzeitig Expositionsszene für Pete Postlewaite.
Aber es sind einfach nur Rände.
Sie sind dann einfach nur Rände CGI-Wesen. Und dann der Diebstahl zum Beispiel dieses T-Rex-Babys, der so ein bisschen da im Zentrum steht, der dann quasi auch alles andere in Gang setzt, sagen wir mal.
Ja.
Auch der passiert eben auf so eine eigenartig convenient, also so, es ist halt alles so, die finden da relativ schnell mal das Gefühl, dieses Nest der T-Rex befindet sich etwa 100 Meter von diesem Basislager entfernt. Ja. Zumindest fühlt es sich so an. Ja. Und das allein macht erstmal schon mal niemandem Sorgen. Die T-Rex-Eltern sind nicht da. Offensichtlich sind sie conveniently gerade nicht da. Jagen, wo sie sind. Man weiß es nicht. Man sollte meinen, dass wenn so 2-9 Meter Kreaturen irgendwo im Perimeter unterwegs sind, dass das irgendwas, aber nö. Mhm. Und man nimmt dann einfach dieses Dino-Baby, dieses T-Rex-Baby mit. Das geht dann offensichtlich alles ganz leicht. Mhm. Und da sind wir wieder bei diesen Fragen. Also auch die T-Rexe, die Dinosaurier auf der Insel, sie existieren immer genau dann, wenn der Film sie braucht. Fügen sich dann zu irgendeiner Art von Logik zusammen. Und ansonsten ist es halt plötzlich Distanzen, irgendwas irgendwie klauen, mitnehmen oder so, geht dann komplett problemlos in dem Moment, wo das Drehbuch das braucht.
Du hast gerade was Wichtiges gesagt, was mir auch aufgefallen ist, vor allem jetzt beim wiederholten Sehen. Ich meine, ich habe den Film mittlerweile 3 oder 4 Mal geschaut, glaube ich. Dadurch, dass wir ein paar Verschiebungen hatten, ist die generell das Gefühl für den Ort und die Geografie, weil wir beide hatten ja auch schon mal das Vergnügen, im Wald zu drehen. Mhm. Und was Wald oder generell auch Dschungel, glaube ich, da gelten dieselben Regeln, so schwierig macht, ist, dass du auf der einen Seite einen Ort hast, der wahnsinnig groß ist, aber sich in sehr vielen Ecken und egal in welche Richtung du schaust, eigentlich mehr oder weniger immer gleicht. Deswegen das Gefühl von, hey, das Dino-Lager oder das Nest ist gerade mal 100 Meter gefühlt entfernt von meinem Lager, erzeugt sich natürlich auch dadurch, dass halt alles gleich aussieht. Im ersten Teil hatte ich ja durchaus eben, ich hatte diese Base. Es gab diese Strecke, die sie fahren mussten, es gab die Zäune. Also ich konnte mich irgendwie zurechtfinden und ich hatte irgendwie ein gutes Gespür für die Weite von diesem Ort. Ja.
Ja.
Und es gab auch immer wieder Momente im ersten Teil, wo ich quasi eine Übersicht bekommen habe, wie wenn sie über die Bäume steigen und ich sehe dann die Hälse der Dinos, die halt aus den Baumkronen, halt über die Baumkronen emporragen. Und hier fehlt das so ein bisschen. Also ich hab das Gefühl, klar, die Insel ist groß und sie ist wahrscheinlich genauso groß wie die Insel im ersten Teil, aber irgendwie wirkt alles klein und hey, du musst einfach nur einmal, ja, da vorne links,
da
musst du lang gehen und da geht's, da ist die nächste Szene.
Genau. Und also tatsächlich haben wir an dieser Stelle des Films gibt es 3 entscheidende Orte. Es gibt sozusagen den Ort, an dem sich unser Dokumentarteam an der Küste niedergesetzt hat. Es gibt das Basisteam der Großwildjäger und es gibt das Nest der T-Rexe, das angeblich im Landesinneren sich befindet, weil wir haben gelernt, irgendwann im Inneren der Insel haben sich die Karnivoren, die Raubsaurier festgesetzt, um dann irgendwie nach außen zu jagen, die Pflanzenmasse, die sie eher am Rand der Insel niedergelassen haben. Nur all diese Orte sind offensichtlich so dicht beieinander, dass zu Fuß unproblematisch Pete Postlethwaite von seinem Basislager mal eben einen kleinen Spaziergang zum Armbrot machen kann, um mal eben schnell das Dino-Ei zu snatchen und gleichzeitig aber auch unsere Helden von dem Dokumentarteam zu Fuß mal eben schnell quasi so zum Basislager der Großwildjäger laufen können, um dann da wiederum alle Tiere freizulassen. Also, und dann soll es aber am Ende plötzlich darum gehen, dass man jetzt einen super gefährlichen Track machen muss zu dem Kommunikationscenter,
Um dort den Strom einzuschalten. Wie schon im ersten Teil.
Was dann wiederum aber so eine ganz große Mission geworden ist, diesen Weg jetzt zurückzulegen, während vorher es Wege gab, die offensichtlich völlig unproblematisch zurückzulegen waren. Also das ist alles immer so ein, ich weiß nicht, irgendwie funktioniert es bei mir hinten und vorne nicht.
Auf jeden Fall, irgendwann haben wir diese ganzen Figuren etabliert. Wir verstehen, okay, hier arbeiten 2 Teams an unterschiedlichen Zielen, die selbstverständlich Konfliktding sind. Ja. Mhm. Ich habe dazwischen immer wieder mal Szenen, die wie Reprisen aus dem ersten Teil wirken, aber bei Weitem eben nicht so schön inszeniert oder so durchdacht inszeniert. Ich habe auch hier eben, gibt es natürlich den wichtigen ersten großen T-Rex-Überfall, war es im ersten Teil eben das Auto, in dem die beiden Kinder drin saßen und hinten war noch das Auto mit den Erwachsenen, die sich eben diesem Angriff stellen mussten, ist es hier dieser Forscher-Truck, der über eine Klippe geschoben wird von dem T-Rex, natürlich mit Jeff Goldblum und allen Beteiligten mittendrin. Ja. Mhm. Es gibt die Bedrohungslage so ein bisschen erhöht werden, dadurch, dass es eben nicht ein T-Rex sind, sondern 2, die Eltern sind, dieses geklauten T-Rex-Babys und wie alle guten Eltern wollen sie ihr Baby einfach zurück. Da muss man sich natürlich die Frage stellen, okay, wenn ich diese Reprisen habe oder dieses reprisenhafte Erzählmomentum, wie jetzt auch mit dem Strom, ja, was wir auch im ersten Teil schon erlebt haben, wie halte ich das Publikum da muss man sich natürlich die Frage stellen, wie halte ich das Publikum auf Trab? Also was kann ich den Leuten bieten, ja, damit sie, der Film ist recht lang, ich glaube, er ist 2 Stunden lang.
Etwas über 2 Stunden, 2 Stunden, 8 Minuten.
Ja. Ja. Wie kann ich die jetzt irgendwie bei Laune halten? Und ich habe das Gefühl, der Film tut das eben vor allem durch horrorhaft inszenierte, durchaus mit recht für Spielberg-Verhältnisse hohem Blutanteil, Thrill-Szenen, die teilweise auch wirklich nicht schlecht inszeniert sind. Die beiden eindrücklichsten sind tatsächlich auch, oder was ich interessant fand, durch Wasser erzählt, dass sich rot färbt. Ich habe diese eine tolle Szene, wo einer der Wilderer oder Großwildjäger eben von den kleinen Dinos, die wir am Anfang des Films gesehen haben, gejagt wird und sich dann irgendwann über einen Baumstamm rettet. Also offscreen, so dass wir nicht mehr sehen, und dann das Wasser, durch das er gerannt ist, sich blutrot.
Das ist toll, ja.
Es gibt die tolle Szene mit dem Wasserfall, wo dann eben, nachdem sich die Teams zusammengeschlossen haben, war das, glaube ich, vor einem T-Rex flüchten, durch einen Wasserfall hindurch in so eine kleine Höhle. Einer der Beteiligten schafft es nicht, ja, wird von dem Dino rausgerissen, und dieser Wasserfall färbt sich dann irgendwann blutrot.
Das ist super toll.
Das ist klasse, aber es sind halt auch hier nur punktuelle Momente,
die eine wirklich für sich genommen schöne Szene, wenn sie durch das hohe Gras laufen und die Raptoren sozusagen sich durch das hohe Gras annähern. Wir haben so einen Topshot, in dem wir sehen, wie so Schneisen von diesen Raptoren geschlagen werden, die sich so diesen Leuten annähern, dieser Gruppe, die da durch das hohe Gras läuft. Es gibt einzelne tolle so Horror-Momente auf jeden Fall. Auch die Sequenz vor dem Kommunikationszentrum finde ich richtig gut.
Ja.
Raptoren. Die ist super gut inszeniert, super schöne, sozusagen, also auch physisch, du weißt, wo du bist, sozusagen. Es gibt 2 Raptoren, einen Menschen, also das macht einfach wahnsinnig Spaß. Und doch ist es am Ende irgendwie immer weniger, finde ich, als die Summe seiner einzelnen Teile. Eine Sache wollte ich aber noch sagen, gerade weil du von diesem Blut gesprochen hast im Wasser, was ich auch beeindruckend finde, ist, wie oft dann doch noch in den Nahaufnahmen diese, gerade bei den T-Rexen, diese mechanischen Köpfe,
ja,
Stan Winston zum Einsatz kommen und wie effektiv die einfach sind.
Ja.
Also wahnsinnig toll. Jede Szene, in der, sei es durch den Schleier eines Wasserfalls oder durch so eine Zeltplane hindurch, was auch immer, einer von diesen gigantischen Köpfen mit diesen Zähnen und diesen Augen, die sich immer so, wo sich auch die Pupille so verengen kann.
Ja,
und
ja.
Da ist so Spannung da. Ne?
Ich bin übrigens fest davon überzeugt, dass bei dieser Szene, und das ist, glaube ich, das sollte so die spannende Szene des Films sein, wenn Julianne Moore in dem Zelt schläft und dann mitten in der Nacht, mit der Tochter von Jeff Goldblum, mitten in der Nacht von beiden Dinos nicht attackiert wird, sondern die beiden Dinos riechen eine Jacke, die an einer Schnur hängt, an der noch etwas Blut klebt. Das macht sie natürlich so ein bisschen hibbelig. Ja, hungrig, weckt den Appetit. Und es ist eben so ein typischer Moment aus, okay, sie haben das diese Blutspur gewittert. Werden sie auch Julianne Moore bemerken, die eben unter dieser Jacke liegt und
den Atem anhält. Ich möchte hier eine kleine Korrektur vornehmen, Memo.
Ja.
Tatsächlich, ich habe aufgepasst, wie gesagt, das ist in diesem Film sehr schwer, das zu tracken. Das Blut auf ihrer Jacke ist das Blut des Dino-Babys.
Ach ja, stimmt.
Sie nämlich operiert hat vorher. Sie hat ja vorher sich darum gekümmert, das verletzte Dino-Baby, das T-Rex-Baby zu heilen, ist dann auch den Eltern zurückgegeben. Und die Eltern riechen jetzt vor allen Dingen sozusagen das Blut ihres eigenen Kindes dieser.
Wenn die Dinos nur wüssten, dass sie dem Baby helfen wollte. Aber sie wissen, sie sind zu dumm.
In dieser Szene,
und warum ich jetzt diese Szene nochmal erwähne, ist, sie ist halt sehr schön aufgebaut, weil wir sind mitten in diesem Zelt, von draußen scheint natürlich das Mondlicht und wirft halt alles, was sich vor dem Zelt bewegt, wirft halt Schatten auf diese Zeltwand, und ich bin fest davon überzeugt, dass sie da mit Pappen gearbeitet haben oder mit Cutouts aus Papier, weil es ist sehr, sehr statisch, es ist sehr, sehr oldschool, und Spielberg mag es ja auch durchaus, mit diesen Oldschool-Effekten zu arbeiten, da spielt da mal so ein Element der Nostalgie sicherlich mit rein, in Bezug auf die Filme, die ihn geprägt haben, Abenteuerfilme aus den 30ern, 40ern und eben auch King Kong, über den wir eben gesprochen haben. Und das ist wirklich eine Szene, finde ich, wo man auch durchaus wieder mal das Inszenierungsgeschick von Spielberg unter Beweis gestellt bekommt, da ganz genau weiß, was jeder Schnitt bedeutet, was jede Einstellung mit dem Publikum macht. Und das ist wirklich eine tolle Szene, die aber tatsächlich auch eher unaufgeregt ist. Also es ist eine Szene, die sich im Stillen abspielt und nicht laut ist wie viele andere Szenen in diesem Film, sondern wo wirklich erzählt wird, okay, hier geht es auch um etwas.
Auf jeden Fall. Vielleicht können wir das dann jetzt sozusagen so ein bisschen abkürzen, weil du gerade davon sprichst, sozusagen, dass man in so eine Sequenz hat, in der man Spielberg plötzlich wieder so ganz am Leben spürt. Mhm. Für mich, ich weiß nicht, wie es dir damit geht, der Film hat so eine Art von scheinbarem Ende, wenn es die Figuren schaffen, in dieses Kommunikationszentrum, es schaffen, sozusagen Hilfe zu rufen, um von der Insel sozusagen abgeholt zu werden. Die Großwildjäger sind dezimiert. Man weiß auch nicht mehr genau, wo sie sind. Das heißt, unsere Helden schaffen es weg. Eigentlich könnte der Film zu Ende sein, aber dann sehen sie von oben, dass es tatsächlich den Großwildjägern gelungen ist, einen der erwachsenen T-Rexe zu erlegen, also zu betäuben und gefangen zu nehmen. Ja. Zum einen hier wieder auch mein Vorwurf wieder an den Film, nachdem wir minutiös erlebt haben, wie diese ganzen Jäger und diese ganze Trupp jeden noch so kleinen Angriff von Mini-Dinos und was auch immer ausgewichen ist, ist hier gerade im Off ein T-Rex erlegt worden. Nachdem es auch zu einer großen Sache gemacht wurde, dass dieser Pete Postlethwaite einmal sozusagen einen erlegen möchte und so weiter. Und es ist einfach passiert. Das war offensichtlich plötzlich dann gar kein Problem.
Das ist das Wunder des Films.
Genau. Also das auch da wieder, das ist, wie gemacht, für mich programmatisch, aber plötzlich, und der Film hat eigentlich nur 15 Minuten auf der Uhr, man fragt sich, was soll jetzt noch passieren? Plötzlich wird sozusagen ein dritter Akt eingeleitet, den ich, vielleicht bin ich hier in der Minderheitenmeinung, brillant finde.
Nein, pass auf, mein Take ist,
ja,
der Film ist echt nicht gut, aber es lohnt sich, ihn für diese letzten 15 Minuten zu schauen.
Auf jeden Fall.
That's my take.
Ja, auf jeden Fall.
Weil vieles von dem, was sie jetzt im Film vorgeworfen haben, sei es die eben dann durchaus langweilige Location, es geht nicht um wirklich etwas, ja, es wirkt alles so konstruiert, wird in diesen letzten 15 Minuten komplett ins Gegenteil verkehrt.
Absolut.
Weil was natürlich passiert ist, dieser Dino, das Schiff kommt an in San Diego, mhm, ja, mhm, die komplette Besatzung ist tot.
So wie bei Dracula, das ist ganz toll, ja, das ist auch so ein Horror.
Ja, oder King Nebel. Kong, es ist ja, ja wie King Kong. King Kong wird ja auch in die Stadt gebracht nach New York am Ende. Und T-Rex ist natürlich wohlauf, bricht aus diesem Schiff auf und fängt an, Chaos, Unheil über diese Stadt zu bringen.
Ja. Das ist super. Das ist wirklich, und da ist plötzlich so viel Freude, so viel Glee. Also ein bisschen habe ich das Gefühl, dass das Versprechen von einem Jurassic Park 2, jetzt sind die Dinos halt in der fucking Welt. Jetzt müssen wir sozusagen, jetzt sind sie halt bei uns angekommen. Das wird plötzlich erfüllt. Du hast so eine Szene, wo so ein quasi Spielberg-Stand-In, so in der Vorstadt, so Vorstadthäuser, Reihenhäuser, ein kleiner Junge wacht nachts auf, weil er Durst hat. Und sieht draußen in seinem Vorgarten am Swimmingpool einen T-Rex, der aus diesem Swimmingpool trinkt.
Ja.
Und er weiß, er kann sich einordnen, er geht völlig verschlafen zu seinen Eltern und weckt sie. Du hast einen Saurier in unserem Garten. Und die Eltern diskutieren noch, wer ihm diese Fantasien, wer ihm diese Flausen in den Kopf gesetzt hat. Und dann sehen sie noch, wie sozusagen an einer Kette dieses Hundehäuschen aus dem Maul von diesem T-Rex hängt.
Der Film ist doch gewitzt. Er ist auch gewitzt. Er hat dann auch diesen Spielberg-Witz, der eben familientauglich ist, aber dann auch nicht zu seicht oder
genau. So. Und also das ist ganz toll. Plötzlich sind wir wieder in so Poltergeist, E.T. Wir sind halt so in so Territorien, wo quasi das Fantastische einbricht in so eine scheinbare Normalität, was einfach so viel Freude macht, dabei zuzuschauen. Also auch so eine anarchische Freude, diesem T-Rex zuzuschauen, wie der da über so eine Straße läuft, wo so eine Videothek ist, ganz toll. Ja. Da ist so eine Videothek und ich habe mal die Plakate mir kurz angeguckt. Lauter liebevoll geschaffene künstliche Filme, die es nicht gibt. Also irgendwo so ein Robin Williams-Vehikel, so ein Plakat wurde gestaltet für einen Film, den es gar nicht gab, der aber in den 90ern hätte gemacht werden können. Also wo plötzlich in jeder Ecke Liebe steckt auch irgendwie in der Umsetzung.
Ja. Er wird dann eben auch interessant, weil er eben auch hier, er zeigt uns etwas Neues und dann hast du aber auch wieder diese Menschen, die halt unglaublich mit weit aufgerissenen Augen, hey Moment, das gehört hier nicht her.
Ja. Ja,
das macht ja auch das Wunder aus. Das gehört nicht an diesen Ort, wo es sich ereignet. Ja, es ist etwas, was man nicht, womit man nicht gerechnet hätte. Mein Gott, eine Insel voller Dinos haben wir schon gesehen. 4 Jahre her. Und jetzt zeige ich euch aber halt den gefährlichsten aller Dinos in unserer Welt.
Ja, und das ist wirklich so eine tolle Sequenz, dass ich mich und sie wirkt gleichzeitig so disconnected vom Rest.
Also zum Beispiel, es ist wirklich ein Reshoot.
Genau, weil verrückt auch, Vince Vaughn der Charakter, bei dem ich die ganze Zeit gewartet habe darauf, dass er endlich stirbt, weil wozu gibt es ihn? Er ist keiner von unseren Friends sozusagen so. Ja. Und er überlebt ja tatsächlich sogar am Ende. Ja. Er ist in diesem Kommunikationszentrum und man fragt sich, wo ist er? Und dann hat er überlebt. Er taucht aber in diesem Ende überhaupt nicht mehr auf. Ja. Vince Vaughn hat gedacht, also sie haben gesehen, oh scheiße, sie haben den T-Rex gefangen. Aber Vince Vaughn hat gedacht, naja, für mich ist der Film jetzt ja eigentlich vorbei. Meine Mission ist over, ich wurde bezahlt. Ich gehe dann schon mal nach Hause. Ihr könnt ja jetzt noch schnell den dritten Akt hier in San Diego machen.
Oder also hatte keine Zeit für den Reshoot, weil er schon irgendwie in der nächsten Produktion drin war.
Oder so. Also ja, also ich war interessante Frage. Ich weiß nicht, ob das sich sozusagen ergründen lässt, ob tatsächlich möglicherweise dieses angetackerte Finale eine Idee war, die irgendwann später kam, weil man gemerkt hat, irgendwie fehlt der entscheidende Kick, die entscheidende Attraktion, die am Ende dich rausgehen lässt aus dem Film, ohne dass du das Gefühl hast, was war das denn? Ich habe gar nicht bekommen, was ich wollte. Dass man das dann nachträglich noch entschieden hat zu drehen. Möglich.
Das ist eine gute Frage. Ich hab mal ein bisschen recherchiert. Im Roman zum Beispiel, ich habe ihn nicht gelesen, aber die Zusammenfassung durchgelesen, gibt es dieses Ende nicht.
Ah ja, interessant.
Mhm. Also die Fortsetzung in literarischer Form auch mit dem Titel Vergessene Welt, spielt wohl ausschließlich auf der Insel. Und ja, also ich bin fest davon überzeugt, dass dieses Ende nochmal irgendwie drangetackert wurde, weil es eben auch so stark bricht mit der Energie der zwei Stunden, die wir zuvor gesehen haben.
Das würde auch erklären, warum zum Beispiel dann eben der T-Rex so leicht eingefangen wird offscreen, weil man eben einfach irgendeine Art von Connective Tissue gebraucht hat, um dieses angetackerte Ende noch irgendwie mit reinzuholen, ohne aber jetzt nochmal ewig viel Geld ausgeben zu wollen für ein Setpiece, in dem jetzt auch noch der fucking T-Rex gefangen wird.
Genau, ja. Der eine Shot vom Helikopter ist so leichter zu bewerkstelligen mit dem Kondierer, oder?
Ja, genau.
Als jetzt noch eine große Szene zu etablieren mit dem Helikopter. Also, es gibt noch ein drittes Team auf der Insel. Das habt ihr gar nicht bemerkt, die haben im Schatten operiert. Und während ihr hier abgelenkt wart, ja, eine Glühbirne neu reinzudrehen, haben wir den Dino gefangen.
In jedem Fall, die letzten 15 Minuten von Vergessene Welt sind among the best stuff Spielberg hier gedreht hat, finde ich. Also für sich genommen einfach wirklich ganz toll. Es gibt diese wunderschöne Einstellung, nachdem der T-Rex von dem Boot kommt. Und da sind diese Immigration-Kabinen vorne, wo Leute sozusagen einfach, die ankommen irgendwie auf Schiffen oder was auch immer, sozusagen ihre Papiere aufgenommen werden und so weiter. Und dieser T-Rex latscht an diesen Immigration-Kabinen vorbei, wo im Vordergrund halt sozusagen die Immigranten sitzen und mit den Sachbearbeitern sprechen. Die bemerken es nicht mal, dass der T-Rex da vorbeilatscht. Ja. Aber irgendwie so diese Implikation, ja, ist er nicht am Ende auch nur einfach ein Einwanderer, der jetzt schaut, wie er hier in dieser neuen Welt zurechtkommt? Ja. Also es ist einfach, da ist so viel Gewitztheit, Freude, auch filmische Energie drin. Ja. Dass man sich wirklich fragt, wo war Spielberg die ganzen letzten ein und eine Dreiviertelstunde?
Es ist so viel Energie drin, dass selbst Jeff Goldblum sie nicht aus dem Raum saugen kann.
Naja, und am Ende wird dann der Deckel halt schön wieder zugemacht. Da gibt's dann auch wieder tolle Einstellungen. Also es gibt ja dieses Schiff und diesen Laderaum und diese Ladeklappe, unter der am Ende dann eben auch der T-Rex wieder verschwindet, nachdem er wieder sozusagen eingefangen wurde.
In die Augen. Tschüss, mein Freund.
So, die Albträume werden wieder sozusagen zugemacht. Man hat die Büchse der Pandora für einen seltsamen, es ist auch so eine schöne Zeit. Es ist ja so am Morgengrauen, So für einen kurzen Moment im Morgengrauen hat man die Büchse der Pandora geöffnet, gezeigt, was passieren würde oder könnte, wenn man den T-Rex jetzt wirklich freilassen würde in unserer Welt. Und jetzt machen wir den Deckel aber mal wieder schnell zu.
Im Idealfall wäre das ja, wenn es von Anfang an so geplant gewesen wäre, wahrscheinlich eher so der Midpoint des Films gewesen, denke ich, oder? Ja. Dass man schon viel früher hätte dort landen müssen, um dort natürlich auch ganz neue Konfliktlinien, Dynamiken erzählen zu können, wie man auch wahrscheinlich dann vielleicht auch mit mehr Dinos als nur einem, um das Ganze zu einem sehr organischen Film zu bringen. Ich finde, das ist ein gutes Fazit, dass wir sagen, die erste Dreiviertelstunde, aber es lohnt sich eben, diese Zeit auch wirklich dann unter Umständen ein bisschen gelangweilt zu verbringen für eben dieses ganz tolle Ende. Und hey, ich meine, ganz ehrlich, wie oft haben wir das heute noch im Kino, dass man sagt, okay, der Film ist so mid, aber hey, für die letzten 15 Minuten, dafür lohnt es sich.
Das stimmt.
Sich den Film anzusehen.
Ich finde halt, der Film davor ist nicht nur mid. Ich finde ihn tatsächlich ziemlich schlecht.
Ja, er ist schlecht.
Aber diese letzten 15 Minuten und einige Sequenzen innerhalb des Films sind toll. Auch das ist irgendwie witzig.
Ganz kurz, mir fällt gerade ein, weißt du, wie der Film wirkt? Er wirkt so ein bisschen so, wie als hätte man mit dem zweiten Teil so einen Up-and-Coming-Director beauftragt, der noch nicht das Standing hatte, um sich gegen die ganzen Suits zu wehren, ja, deswegen so eine mittelmäßige Arbeit abliefert. Dann wird dieser Film irgendwelchen Test-Screenings unterzogen, ja, lauter Dies und Is und dann, um den Film irgendwie zu retten, holt man Steven wieder an Bord.
Ja,
ganz und sagt, genau. Hey, für diese letzten, du musst jetzt einen Reshoot machen. Wie viel? 15 Minuten? Was? 15 Minuten? Aber Vince ist nicht mehr an Bord. Ja, scheißegal, wir machen das schon irgendwie.
Ja, aber so,
und genau so wirkt dieser Film, ja. Es ist echt so, ja.
Das ist ganz interessant. Interessante These. Hey, who knows? Vielleicht hat Joe Johnston
NDA. NDA. Vielleicht ist diese ganze NDA-Geschichte am Anfang des Films.
Das würde auch erklären, warum diese Exposition so blutlos ist am Anfang. Na gut, egal. Wir können viel mutmaßen. Spannend. Ach so, eine Sache wollte ich noch sagen. Du kannst dir rausschneiden, wenn es dich, das hätte ich mal früher sagen sollen. Was ich interessant fand, weil du meintest, auch zwischendurch gibt es immer wieder Szenen, die natürlich auch toll aussehen. By the way, zum ersten Mal, glaube ich, mit Kaminski jetzt auch bei einem Jurassic Park-Film dabei. Ich finde, viele von den guten Sequenzen da haben mich erinnert an gute Cutscenes von guten Videospielen.
Voll. Ich habe hier notiert auch, dass der Film wirkt wie ein DLC.
Ja, ganz genau.
Aber ja, ich weiß, was du meinst, so PS2-mäßige.
Ja, genau. Ja, tatsächlich. Also, dass irgendwie da auch sozusagen der Film ästhetisch was vorweggenommen hat, was dann in einem anderen Medium, glaube ich, dankbar aufgegriffen wurde und in einem anderen Medium auch vielleicht besser funktioniert. Also so eine bestimmte Art von Wertigkeit erzeugt, die da dann irgendwie toll ist und die aber sich sozusagen im Rahmen von so einem Film, also einer Filmhandlung, irgendwie dann doch ein bisschen zu generisch anfühlt, um wirklich einen zu reißen.
Spielberg hat 1972 angefangen, Filme zu machen. Duel, nehmen wir mal als Beginn seiner Kinokarriere. Wir sind jetzt im Jahr 1997, das sind 25 Jahre. Und in diesen 25 Jahren war das gerade mal seine zweite Fortsetzung, die er gedreht hat. Die einzige, die er zuvor gemacht hat, war eben der zweite Teil von Indiana Jones, 1984, und der Tempel des Todes. 1984 und der Tempel des Todes.
Und der dritte.
Und er hat eben einen dritten, aber und was ich aber interessant finde, ist, dass er bei Indiana Jones niemals so das Gefühl von einem Franchise hatte, wahrscheinlich, weil es da eben auch noch keine Merchandise-Welle gab, außer ein paar Freaks vielleicht, die sich eine Peitsche privat besorgt haben und den Hut. Also wir haben ikonografische Elemente in diesem Film, aber sie wurden nicht in einem massenwirksamen internationalen Markt irgendwie an die Fans gebracht in Form von Cups und irgendwie McDonald's-Menüs und was es sonst noch gab. Und hier eben der zweite Teil einer Reihe, die heute noch Bestand hat, ja, also der sich mittlerweile auch andere Leute angenommen haben. Steven Spielberg ist raus. Ich weiß nicht, ob er produziert.
Er produziert noch.
Er produziert, aber ich finde, hier zeigt sich dieses Element von, wie Fortsetzungen heute eben funktionieren. Und es wirkt so ein bisschen wie so wie die ersten Versuche von so einer Franchisierung, in der man aufpassen muss, nicht zu vieles anders zu machen, der Sache treu zu bleiben, immer wieder quasi diese Essenz einer Reihe irgendwie in regelmäßigen Updates einem Publikum darzubieten und dadurch den Hunger nach Dinos zu stillen. Und ich glaube, dass sich das hier auch in diesem Element zeigt, was quasi diese Filme dann irgendwie verbindet, ist halt eine möglichst realistische Darstellung von Dinosauriern, die man versucht irgendwie als Mensch unter Kontrolle zu bringen, die es aber immer wieder schaffen, eben auszubrechen aus diesen kontrollierten Zwängen.
Ja.
Das war so eine kleine Beobachtung. Du hast eben eine interessante Sache gesagt, und das fand ich auch sehr, sehr interessant, wie früh, und ich meine, wir sind hier 1997, nehmen wir mal an, der Film wurde 95, 96 gedreht, ja, aber wie früh sich hier schon in diesen Großfeldjägern diese Ästhetik zeigt, die wir heute mit rechten US-Amerikanern verbinden. Diese Mischung aus Freizeitlook, verspiegelten Sonnenbrillen, Hightech-Gewehren, Headset, irgendwelchen technologischen Schnickschnack und so einer, ja, fast schon so einer primitiven Gung-Ho, hey, come on, let's fuck some shit up, Haltung.
Auf jeden Fall.
Es ist echt erstaunlich. Ja.
Und ich will dir sagen, um hier vielleicht eine Überleitung herzustellen, ich fand Amistad als so den vergessenen Film in Spielbergs Historienlauf tatsächlich jetzt heute hier in diesem Moment in der Weltgeschichte zu sehen, auch durchaus sehr beeindruckend aktuell oder heutig. Auch in dem Film finde ich, dass sich vieles, gerade was US-amerikanische Geschichte und Politik gerade jetzt irgendwie ist, sich auf eine ganz interessante, hellsichtige Weise.
Amistad, schönes Stichwort, Till. Das ist der Film, über den wir in unserer nächsten Folge sprechen werden. Ich habe sehr viele Notizen. Ich glaube, du auch. Wir werden uns für diesen Film etwas mehr Zeit nehmen, glaube ich, als jetzt für The Lost World. Und heißt der Lost World? Ja, ich bin Lost World. Und ich freue mich schon bald von dir zu hören.
Wir müssen bald, weil
wir müssen.
Eine Erfahrung, die ich gemacht habe, um jetzt mal ein bisschen Shop zu talken für die Zuhörenden, dass man tatsächlich diese Eindrücke aus diesem Film, so sehr man sie glaubt zu kennen, auch immer nur für so eine Woche oder zwei Wochen wirklich frisch halten kann, nachdem man sie gesehen hat. Und wir haben so oft Termine verschieben müssen und so weiter, dass wir einige von diesen Filmen jetzt inzwischen so oft uns angeschaut haben, dass ich mir wirklich wünsche, dass wir schnell zu der Amistad-Aufnahme kommen, bevor ich ihn mir nochmal dann anschauen muss, obwohl ich ihn durchaus mit Genuss geschaut habe.
Ja, das war vor allem beim zweiten Teil von Jurassic Park eine sehr schmerzhafte Erfahrung, immer wieder diese ein Dreiviertelstunde sehen zu müssen. Ja. Aber ich denke, wir werden diesmal schneller zusammenkommen, um eben auch den frischen Eindrücken, die wir jetzt wieder gewonnen haben, beim erneuten Sehen des Films, genug angemessenen Raum zu geben.
Schön.
Schön, dich gesehen zu haben, gehört zu haben, Till.
Ja.
Bis in hoffentlich einer Woche, mein Lieber.
Ich freue mich drauf.
Wir wünschen bis dahin
Filmografie Vergnügen.